Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen, dass Sie mich heute wieder zum zweiten Mal anhören müssen, ist nicht meine Schuld. Umso mehr bin ich beglückt über das herrliche Regenwetter nach dem gestrigen Föhn. Nun, wir wollen heute oder müssen heute das Welt- und Menschenbild im philosophischen Denken der Neuzeit bis zur Gegenwart zu verfolgen suchen. Dazu muss ich aber ein paar kurze Vorbemerkungen machen. Erstens, ich spreche hier nicht von spezifisch christlicher Philosophie, die es aus der Tradition klassischen und scholastischen Denkens immer, auch in der Neuzeit, gegeben hat und bis heute gibt. Und die im Lauf der Zeit in zunehmend offener Diskussion mit der neueren Philosophie, ihren Problemen und Methoden stand und steht. Eine Philosophie, zu der auch ich mich voll bekenne und zeitlebens zu fördern bemüht war. Nein, ich spreche hier von der allgemein vorherrschenden Philosophie der Neuzeit, wie sie akademisch gelehrt wurde und geistig weitreichenden Einfluss ausgeübt hat. Weiter, darüber zu sprechen und das Welt- und Menschenbild zu erheben, das darin zum Ausdruck kommt, ist ein wahrhaft uferloses Thema, das mir gestellt ist. Ich habe es zwar durch Jahrzehnte gemacht, aber jeweils in zwei Semestern mit 3 Vorlesungen in der Woche. Und das war noch zu wenig. Wie ich das alles in einem Vortrag unterbringen soll, weiß ich selbst nicht. Ich will es aber nach besten Kräften versuchen, aber natürlich nur in sehr vereinfachten Grundlinien. Aber auch wenn ich es einfach und verständlich zu machen versuche, wird es heute wohl etwas schwieriger als gestern, nicht nur für mich, sondern auch für Sie, meine Damen und Herren. Es wird demnach auch entsprechend weniger Applaus geben wie gestern. So möchte ich zuerst die Ausgangslage im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit kennzeichnen, weil darin schon entscheidende Weichen gestellt werden, um dann in einigen Grundzügen das Welt- und Menschenbild im philosophischen Denken neuerer Zeit herauszuheben. Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit war geschichtlich ein vielfältiges Geschehen, bekanntlich mit Umbrüchen auf allen geistigen und kulturellen und politischen Bereichen. Im philosophischen Denken kann ich nur ein paar Stichworte herausheben. Erstens Nominalismus der Spätscholastik seit Wilhelm von Ockham, 14. Jahrhundert. Nominalismus bedeutet die kritische Auflösung des Allgemeinen. Erkenntnistheoretisch heißt das, ich will es nicht näher erklären, dass aus dem Begriff unseres Denkens, der einen Sinn oder Wesensgehalt erfasst, ein bloßes Wort, ein Nomen wird, also ein Wort sprachlicher Bezeichnung. Das bedeutet die radikale Preisgabe der Metaphysik des Mittelalters, die Wende vom Allgemeinen zum Einzelnen, und diese Wende betrifft auch das gesamte gesellschaftliche Leben mit seinem ständischen Aufbau und seinen Ordnungsstrukturen, die bisher gültig waren, im Spätmittelalter aber mehr und mehr verfielen. Ob der geistig-philosophische Wandel der Grund dafür war oder umgekehrt, der gesamte gesellschaftliche Wandel sich einen geistigen Ausdruck darin geschaffen hat, wird man kaum sagen können. Das eine ist durch das andere bedingt und hängt mit dem anderen zusammen. Beide Aspekte wirken aber darauf ein, dass ein neues Menschenbild sich ausbildet, in dem sich die Akzente verlagern, vom Allgemeinen zum Einzelnen, man kann auch sagen von der Transzendenz zur Immanenz, zu einem vorwiegend individualistisch geprägten Menschenbild der Neuzeit. Und diese Tendenz, im Nominalismus schon grundgelegt, verbindet sich nun mit anderen, wenn auch gegensätzlichen, zum Teil gegensätzlichen Geistesbewegungen der Zeit. Deshalb zweitens, der Humanismus als geistige und literarische Bewegung dieser Zeit, also Spätmittelalter bis in die frühe Neuzeit, die ihren allgemeinen kulturellen und künstlerischen Ausdruck in der Gesamterscheinung der Renaissance gefunden hat. Es ging um das Humanum, um reines und volles Menschentum. Um seinetwillen griff man auf die klassische Antike zurück, in der man vollendetes Menschsein zu finden glaubte. Es war, so kann man sagen, eine Wende des Denkens zur Welt und zum Menschen, eine berühmte Formulierung, die von Jakob Burckhardt, dem Renaissance-Forscher des vorigen Jahrhunderts, stammt: Entdeckung der Welt und des Menschen. Also eine Wende vom Jenseits zum Diesseits, von der Transzendenz zur Immanenz. Zwar gab es immer auch einen christlichen Humanismus, der seine Bildungsideale mit dem Glauben zu verbinden wusste, Nikolaus Cusanus, Thomas Morus, Erasmus von Rotterdam und andere, während andere Humanisten mehr oder weniger in antikes Heidentum zurückfielen. In diesem Raum nun wurde die griechische Philosophie wieder neu belebt, vor allem neuplatonisches Denken mit seinem Zug zu pantheistischer Alleinheit und göttlicher Emanation. Bekanntlich war ein geistiges Zentrum dafür die Platonische Akademie in Florenz, und ein kühner und tragischer Vertreter solchen Denkens wurde Giordano Bruno, der im Jahre 1600 in Rom als Ketzer verbrannt wurde. Immerhin waren manche der größten Naturwissenschaftler dieser Zeit, ob katholisch wie Kopernikus oder protestantisch wie Kepler, philosophisch fast reine Neuplatoniker, wie zum Beispiel Keplers Harmonia Mundi 1619 bezeugt. Hier liegt der geschichtliche Ursprung aller pantheistischen Auffassungen der Neuzeit bei Spinoza bis zu Hegel. In dieser Zeit allgemeinen Umbruchs fällt dann, drittes Stichwort, auch die Reformation des 16. Jahrhunderts. Ihre Gründe reichen weit zurück. Schwere Missstände der Kirche, weltliche Macht und Reichtum der Kirchenfürsten und so weiter. Eine Reform war längst dringend geboten und wurde auch schon lange faktisch heftig gefordert, da sie schließlich zur unseligen Glaubens- und Kirchenspaltung geführt hat, ist ein tragisches Geschick, das seither die Geschichte Deutschlands und ganz Europas düster überschattet. Man denke nur an die Gräuel des Dreißigjährigen Krieges mit allen weiteren Folgen. Geistig hatte es aber die Wirkung, ich gehe auf das Theologische jetzt nicht ein, sondern allgemein geistig, die Wirkung, dass die bisher selbstverständliche Einheit des christlichen Abendlandes zerbrochen ist, die Gemeinsamkeit im einen Glauben der einen Kirche, somit die Geborgenheit in dieser bisher bergenden Einheit verloren ging. Der Mensch wird tief verunsichert und umso mehr auf sich selbst, die eigene Einsicht und Überzeugung, das eigene Gewissen verwiesen. Also auch dadurch eine gewisse Wende zum Menschen, zum Subjekt der Vernunft, seiner Freiheit und Verantwortung. Dazu kommt, viertens, wissenschaftlich und philosophisch vielleicht noch bedeutsamer, der Einsatz der neueren Naturwissenschaft mit ihren empirischen und mathematisch exakten Methoden. Sie führt zum Umsturz des astronomischen Weltbildes, der sogenannten kopernikanischen Wende von der geozentrischen zur heliozentrischen Auffassung. Bisher wusste sich der Mensch geborgen in einer irgendwie überschaubaren Welt, deren Mitte unsere Erde war. Jetzt ist er gewissermaßen hinausgeschleudert in ein unermessliches Universum, in dem er einen sicheren Standort und jegliche Orientierung verliert. Zugleich aber kommt man zur Erkenntnis, dass sich vielleicht im Ganzen in dieser Erschütterung der Zeit noch bedeutsamer, zur Erkenntnis, dass dieses ganze Universum von derselben materiellen Art ist wie unsere Erde und denselben physikalischen Gesetzen, etwa den Bewegungsgesetzen der Mechanik, unterliegt, daher ebenso messbar und berechenbar ist wie Dinge und Bewegungen auf dieser Erde, also wissenschaftlich rationalem Denken, begreifbar, sogar beherrschbar wird. So erfasst den Menschen einerseits die Unendlichkeit, ja die Göttlichkeit des Universums wie ein Rausch, das drücken naturphilosophische Entwürfe dieser Zeit deutlich aus. Andererseits ist er nach dem Verlust der bergenden Einheit, sowohl im Glauben wie auch in der Ordnung des Weltalls, auf sich selbst zurückgeworfen, auf die eigene Gewissheit, das rationale Denken und Forschen, Welterkenntnis zur Weltbeherrschung, ein Grundzug im Denken der Neuzeit. Schon darin zeigt sich, wie eng Weltbild und Menschenbild zusammengehören. Das eine ist Korrelat des anderen. So kommen wir nun zum philosophischen Welt- und Menschenbild der Neuzeit. Es ist aber so vielfältig, dass ich es nur in einigen Grundlinien und Schwerpunkten der geschichtlichen Entwicklung zu kennzeichnen versuchen kann. Betonen möchte ich aber, dass ich unter Neuzeit die Vergangenheit, nicht die Gegenwart meine, weil ich davon überzeugt bin, dass weltgeschichtlich wie geistesgeschichtlich die typische Neuzeit vorbei ist und wir im Übergang zu einer anderen weltgeschichtlichen Epoche stehen. Ich kann das hier nicht weiter begründen, wohl aber möchte ich sagen, dass alle superkonservativen Bewegungen unserer Zeit, auch in der Kirche, den verzweifelten Versuch eines Rückfalls in die vergangene Neuzeit bedeuten, wenn nicht gar ins Mittelalter, und keinen Weg in die Zukunft öffnen. Keine Sorge, meine Damen und Herren, ich bin nicht extrem progressiv, erst nicht durch und durch, durchaus nicht revolutionär, meine aber, dass wir schon gar als Christen im Vertrauen auf Gott offen sein müssen für das, was als Zukunft auf uns zukommt. Nun weiter zu unserer Sache der Philosophie. Die Philosophie der Neuzeit wird oft als Philosophie oder Metaphysik der Subjektivität bezeichnet. Das ist irgendwie richtig, aber einseitig, wenn man nämlich bedenkt, dass der entscheidende Anstoß zu diesem Denken von der neuen Naturwissenschaft kam, die ihre exakte Methode gefunden und dadurch enorme Fortschritte erbracht hatte. Sie wurde zur Norm objektiver Wissenschaft überhaupt. Unter dieser Herausforderung und nach diesem Leitbild der Naturwissenschaft wollte man nun auch Philosophie als strenge Wissenschaft neu begründen. Das war die Situation und Motivation. Es geht also primär um exakte Objektivität, erst in Korrelation dazu und in Reflexion darauf, um die Subjektivität des denkenden, erkennenden Ich, allerdings mit der paradoxen Folge, dass solchem Denken sowohl das Objekt als auch das Subjekt immer mehr entschwindet, wie sich noch zeigen wird. Ich möchte nun versuchen, die ganze Philosophie der Neuzeit unter diesen zwei Aspekten des Objekts und des Subjekts darzustellen. Wenn ich das sehr gerafft unter einem kritischen Aspekt vorführe, so kann es vielleicht einseitig und missverständlich erscheinen. Wissen Sie, meine heutige Unternehmung ist überhaupt ein gewagter Husarenritt. Es mag missverständlich erscheinen, denn in Wirklichkeit schätze und liebe ich die große Philosophie der Neuzeit in ihrem Problemreichtum, ihrer Vielfalt und ihrem Tiefsinn. Ich kann aber das nicht alles hier vorführen, sondern muss einen Aspekt herausgreifen, einen sicher, ich bin überzeugt, richtigen, aber kritischen Aspekt, unter dem ich die ganze Philosophie der Neuzeit sehen möchte. Sehen Sie, schon Descartes setzt den Gegensatz zwischen der Res Cogitans, dem denkenden, sich selbstbewussten Subjekt, und der Res Extensa, dem ausgedehnten Ding als Objekt. Dieser Unterscheidung liegt zugrunde, dass es nicht mehr einen metaphysischen Seinsbegriff gab, keine gemeinsame, alles umfassende Seinswirklichkeit, die sich dann in analoger Verschiedenheit, in Subjekt und Objekt, in Geist und Materie ausprägt. Das hat weitreichende Folgen. Für das Verständnis des Objekts ist schon der Begriff der res extensa bezeichnend. Der Gegenstand wird zum ausgedehnten Ding. Unsere ganze Erkenntniswelt wird auf rein quantitative, nicht qualitative Größen, auf mechanisch-kausales, nicht finales Wirken, das heißt auf funktionale Abläufe reduziert, die exakt messbar, berechenbar, daher beherrschbar sind. Das mechanistische Weltbild ist hier grundgelegt. Es ist eine sinn- und wertentleerte Welt, nicht mehr die Wirklichkeit, in der wir leben, die wir verstehen und bewerten, nicht mehr unsere Lebenswelt, sondern ein abstraktes Konstrukt, das wir aber exakt erfassen und technisch beherrschen. So wird der Mensch zum Herrn der Welt nach dem Motto Tantum possumus, quantum simus, wir können so viel, wie wir wissen. Ein Motto, das schon Francis Bacon im 16. Jahrhundert der neueren Wissenschaft ins Stammbuch geschrieben hat. Welterkenntnis zur Weltbeherrschung. Wohin das führt, beginnen wir erst heute zu erfahren und weitere Folgen vorauszusehen. Nicht nur Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt, sondern auch technische Manipulation des Menschen selbst, und dabei scheint in Geltung zu bleiben, was der Mensch weiß, das kann er, und was er kann, das tut er, bis zur Selbstvernichtung. Aus dem kartesischen Dualismus, res extensa und res cogitans, folgt die Alternative. Entweder wird die Welt allein auf die res extensa, das heißt auf rein materielles Sein und Geschehen zurückgeführt, das naturwissenschaftlich fassbar und erforschbar ist, also ein Materialismus. Oder im Gegenzug dazu, weil dadurch die objektive Wirklichkeit immer mehr entschwindet, wird sie allein auf das Subjekt, die res cogitans, reduziert, wie es schließlich im Idealismus geschehen ist. Der erste Aspekt bedeutet, dass man alle Dinge und Erscheinungen in der Welt allein materiell erklären will. Auch die Formen und Kräfte des Lebens, auch das menschliche Leben mit seinem Bewusstsein, Erkennen und Denken, seiner Freiheit des Wollens und Handelns. Sie werden eingeebnet, ich möchte fast sagen, eingewalzt in materielles Geschehen. Dem liegt eine einseitige Auffassung und Absolutsetzung empirischer Wissenschaft zugrunde. Ich sage das jetzt im Folgenden, weil es für die ganze Geschichte des Denkens und der Wissenschaft in der Neuzeit bis vor allem im letzten Jahrhundert von großer Bedeutung ist. Als real gültig oder, wie schon Descartes gesagt hat, als wahr und sicher, verum und et certum, wird nur anerkannt, was wissenschaftlich erfasst und erklärt ist. Als strenge Wissenschaft gilt aber nur empirische und mathematisch exakte Naturwissenschaft, vor allem nach dem normativen Vorbild der damals klassischen Physik, vor allem Mechanik. Nur was empirisch gegeben, experimentell feststellbar ist, darunter wieder nur, was zählbar, messbar, berechenbar ist, das zählt und gilt. Nur das ist wissenschaftlich erwiesen, nur das ist wirklich und gültig. Das bedeutet jedoch eine enorme Reduktion der Wirklichkeit durch Absolutsetzung einer Wissenschaft und ihrer Methoden, daher die Methodenübertragung auf alle anderen Bereiche der Wirklichkeit. Methoden, die sich in einem Gegenstandsbereich unter dem bestimmten Aspekt dieser Wissenschaft wirklich als sachgemäß und erfolgreich bewährt haben, werden auf alle anderen Bereiche übertragen. Dieses Denken wird also absolut gesetzt. Und dabei geschieht der unkritische Übergang von Abstraktion zur Negation. Das heißt, Naturwissenschaft in diesem Sinn, vor allem Physik, macht ihrer Sache gemäß ganz berechtigt eine methodische Abstraktion. Sie beschränkt sich auf das empirisch Gegebene unter rein quantitativen Aspekten. Sie sieht methodisch, das heißt hypothetisch, von anderen Aspekten und Dimensionen der Wirklichkeit ab. Nun geschieht aber vielfach, zwar naheliegend, aber zu Unrecht, der Übergang von der methodischen Abstraktion zur sachlichen Negation. Nur das gilt als real und wissenschaftlich erwiesen, was dieser begrenzten Methode erreichbar ist. Alles andere, wovon man zuvor methodisch abgesehen hatte, wird schlicht negiert. Hypothetische Abstraktion wird zur apodiktischen Negation. Das bedeutet, logisch und methodisch keineswegs gerechtfertigt, eine Reduktion der Wirklichkeit auf diese abstrakten Aspekte. Man muss sich dessen bewusst sein, dass jeder Materialismus eigentlich ein ganz primitiver Circulus Vitiosus zugrunde liegt. In diesem Sinn, wie ich es eben sagte. Nun hat das naturgemäß weitreichende Folgen, auch für das Menschenbild. Auch der Mensch wird allein zum Gegenstand derart naturwissenschaftlicher Forschung. Im Rahmen des mechanistischen Weltbildes der Zeit bedeutet das, dass man auch den Menschen als Ding unter anderen Dingen versteht, zum Gegenstand rein quantitativer und funktionaler Betrachtung macht, ihn einebnet in die materielle Welt, ohne der Eigenart und Sonderstellung geistigen Bewusstseins, der Vernunft und Freiheit gerecht zu werden, weil sie rein empirisch gegenständliche Erkenntnis nicht erreichbar sind. Ohne auf Einzelerscheinungen solchen Denkens näher einzugehen, möchte ich nur darauf hinweisen, dass schon auf dem Hintergrund des englischen Empirismus, besonders David Hume, sich erstmals im Raum der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts ein ausgeprägter Materialismus gebildet hat, der sich durchaus auf Wissenschaft im besagten Sinn beruft, besonders bei den sogenannten Enzyklopädisten, Diderot, Lametrie, Holbach und andere. Er wirkt dann fort im Positivismus von Auguste Comte und erweckt den wissenschaftlichen, sogenannten wissenschaftlichen Materialismus und Atheismus auch in Deutschland des vorigen Jahrhunderts, Büchner, Vogt und andere. Er wird noch mächtig verstärkt, sowohl durch den Marxismus als auch durch den Evolutionismus oder Darwinismus, der die biologische Entwicklungstheorie Darwins, die durchaus diskutierbar ist, aber einseitig im materialistisch-mechanistischen Sinn auslegt und weltanschaulich auswertet, so ganz besonders im deutschsprachigen Raum Ernst Haeckel. Demnach wäre der Mensch ein Zufallsprodukt des Naturgeschehens durch rein mechanische Mutation des Erbguts und Selektion im Kampf des Überlebens. Das alles wirkt weiter im Neupositivismus des 20. Jahrhunderts, wie auch weithin, heute durchaus nicht mehr allgemein, im mechanistischen Denken der Wissenschaft. Während aber ernsthafte Naturwissenschaftler unserer Zeit sehr wohl um die Grenzen ihrer Methoden wissen, werden derart quantifizierende Methoden umso unkritischer in andere Forschungsbereiche übernommen, auch in Geschichte und Geisteswissenschaften, erst recht in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Zwar ist wissenschaftstheoretisch die Begrenztheit dieser Methoden, die Relativität ihrer Geltung längst erkannt, faktisch wirkt sich aber eine solche Denkweise nicht nur theoretisch in der Wissenschaft, sondern auch in praktischer Anwendung bedrohlich aus und gibt einen düsteren Blick in die Zukunft. Ich komme darauf zurück. Im philosophischen Denken geschieht damit aber ein zunehmender Schwund des Objekts, schon bei Descartes, der es auf das ausgedehnte Ding, die Res extensa, reduziert, noch mehr, wenn zum Beispiel Hume die Welt in substanzlose und wirkungslose Bündel von Sinneseindrücken auflöst, Kant die ganze Welt unserer theoretischen Erfahrung zur bloßen Erscheinung herabsetzt, Fichte dann den fragwürdigen Rest eines Dinges an sich schlechterdings streicht und die objektive Welt zu einem im Ich und vom Ich gesetzten Nicht-Ich erklärt. reiner Idealismus, subjektiver Idealismus. Das Subjekt hat sich, um in absoluter Autonomie frei zu sein, vollends vom Objekt befreit. Bei Hegel schließlich ist die Welt oder Natur dialektische Entgegensetzung des Absoluten, die in seinem Geistprozess aufgehoben wird, im menschlichen Geist und seiner Geschichte zu sich kommt und absoluter Geist wird. Die Aufhebung des Objekts im Subjekt ist hier am Ziel, die Reduktion der Welt auf den Menschen ist vollendet. Reduktion auf den Menschen? Wer oder was ist denn der Mensch als Subjekt dieses Geschehens? Damit komme ich zum anderen Aspekt, nämlich zum Menschen. Er hat sich im Rationalismus schon seit Descartes zur reinen Vernunft erklärt, zur letzten Instanz rationaler Welterkenntnis und autonomer Weltbeherrschung. Er wird zum einzigen Herrn der Welt. Gott ist ausgeschaltet. Noch nicht bei Descartes, aber in der späteren Entwicklung. Daraus entspringt der Liberalismus seit den englischen Freidenkern, etwa um 1700, und der französischen Aufklärung im 18. Jahrhundert. Sie fordern unbedingte und ungebundene Freiheit des Denkens und Handelns, Denkfreiheit, Gewissensfreiheit, Handlungsfreiheit auch im politischen und gesellschaftlichen Bereich, eine Freiheit, die keine Tradition und Autorität, weder menschliche noch göttliche Autorität anerkennen will und sich allein auf die Vernunft beruft. Eine Freiheit, die später Hegel, der überhaupt sehr kritisch war gegenüber der Aufklärung, treffend als abstrakte Freiheit, nämlich reiner Willkür bezeichnen wird. Abstrakt, das heißt losgelöst aus allen Bindungen und Bedingungen, denen konkrete Freiheit unterliegt. Damit will ich nicht bestreiten, dass da ein neues Freiheitsbewusstsein aufgebrochen ist, das zur Grundlage der modernen Demokratie, der Anerkennung der Würde und der Rechte des Einzelmenschen in einer, wie man sagt, freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft geworden ist. Damals aber, etwa 18. Jahrhundert, war es ein vorwiegend und einseitig liberalistischer Freiheitsbegriff, der zum Teil bis heute nachwirkt. Dies führt weiter dazu, dass Kant die Autonomie der Vernunft, der theoretischen wie auch der praktischen Vernunft erklärt, dass der Idealismus die autonome Vernunft zur absoluten Vernunft erhebt, zum absoluten Ich bei Fichte bis zum absoluten Geist bei Hegel. Dabei ist aber bemerkenswert, dass in dieser Philosophie der Subjektivität nicht nur das Objekt, sondern auch das Subjekt mehr und mehr entgleitet, entschwindet, sich selbst mehr und mehr preisgibt. Das gilt irgendwie schon bei Descartes. Das Ego Cogitans ist ein völlig abstraktes Ich, allein durch rationales Denken bestimmt, allein seiner selbst gewiss und auf eigene Einsicht verwiesen, gelöst aus Gemeinschaft und Geschichte, einsam der Einwirkung von anderem entzogen, bis, bezeichnend, zur fensterlosen Monade von Leibniz. Je mehr dieses denkende Ich, res cogitans, zum Subjekt rationaler Welterkenntnis und absoluter Weltbeherrschung wird, je mehr sich seine Welt zu quantitativ funktionaler Gegenständlichkeit verflüchtigt, umso mehr entgleitet auch das Subjekt sich selbst. Es gerät in die mechanistische Verstrickung, wird funktional davon absorbiert, von Spinozas Determinismus im göttlichen Substanzmonismus bis dahin, dass auch der Mensch zur bloßen Res extensa wird, zu einem Ding unter Dingen, das heißt materialistisch, zu l'homme machine von La Mettrie, der Mensch als Maschine. Wo bleibt der Mensch? Je mehr sich weiter die Welt der Objekte in phänomenale Komplexe von Sinneseindrücken auflöst, umso mehr verliert auch das Subjekt Eigensein und Eigenwirken, so bei Jung. Je mehr weiter das Objekt zum Konstrukt eines autonomen Subjekts und seiner a priorischen Formen wird, Kant, desto weniger ist das Subjekt noch der konkrete Mensch, wie er sich selbst erfährt, desto weniger bin es noch ich. Je mehr sich weiter der Mensch zum absoluten Subjekt erklärt, Fichte, als Einzelner aufgehoben wird in einem allgemeinen und notwendigen Geistprozess, Hegel, wenn aber nach Hegel das Absolute nur im Menschen und seiner Geschichte zu sich kommt und Gott wird, warum, so fragt Ludwig Feuerbach, warum reden wir dann überhaupt noch von Gott? Reden wir doch gleich vom Menschen und nur vom Menschen. Homo homini Deus. Der Mensch ist dem Menschen sein Gott. Einen anderen Gott gibt es nicht und wir brauchen ihn nicht. Diese atheistische Aussage, die leider aus der Konsequenz idealistisch-pantheistischen Denkens stammt, wirkt, wie bekannt, maßgeblich auf Marx und den ganzen Marxismus ein, denn sie ist hineingesprochen in eine Zeit, schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts, die schon weithin vom materialistischen, auch atheistischen Denken geprägt ist, unter dem Einfluss der französischen Aufklärung und so weiter. Es hat, wie bekannt, seither weitreichenden Einfluss gewonnen, wird aber heute kaum noch, das ist auch wichtig festzuhalten, kaum noch theoretisch, philosophisch vertreten, das ist überholt. Einen theoretischen Materialismus und Atheismus gibt es eigentlich nicht mehr. Umso mehr aber praktisch fast selbstverständlich gelebt im praktischen Materialismus und Atheismus unserer Zeit, der dort seine theoretischen Wurzeln hat. Dies alles hat aber schon im 19. Jahrhundert eine Neubesinnung auf den Menschen in seinem konkreten Dasein erweckt, auf den Menschen, wie er wirklich ist und sich selbst erfährt. Weder ein Idealismus noch ein Materialismus wird diesem Anliegen gerecht. Der Idealismus nicht, weil er den Einzelmenschen aufhebt in einen allgemeinen Geistprozess, ihn mit seinen Zielen und Geschicken durch die List der Vernunft, Hegel, zum bloßen Mittel herabsetzt, so aber den einmaligen Personwert missachtet. Auf der anderen Seite kommt ein Positivismus oder Materialismus an die eigentlichen Dimensionen des Menschseins überhaupt nicht heran. Bewusstsein und Freiheit, Schuld und Gewissen, Vertrauen und Liebe, Leben und Tod, Sinn des Daseins, wo bleibt der Mensch? Dagegen erhebt sich ein Aufstand anthropologischen Denkens, das sich in der Antinomie von Existenz oder Nichts, man könnte auch sagen Sein oder Nichtsein, ausdrücken und durch die beiden großen Denker Kierkegaard und Nietzsche kennzeichnen möchte. Auf der einen Seite steht der große Däne Søren Kierkegaard als Denker der menschlichen Existenz, der diesen Begriff der Existenz in diesem Sinn eingeführt hat und somit als Begründer der Existenzphilosophie gelten kann. Existenz bedeutet den konkreten Menschen, wie er sich jenseits aller philosophischen Theorien selbst erlebt in seinen Grenzen, seiner Schuld, seiner Angst, seinem Schicksal und seinem Ringen um den Sinn des Daseins. Ja, der Mensch hat sich selbst zu verwirklichen. Er ist darin, aber allein auf eigene Kraft angewiesen, zum Scheitern verurteilt. Allein, wie Kierkegaard sagt, ästhetische Existenz, die nur eigene Befriedigung sucht, stößt an Grenzen und erreicht keinen Sinn des Lebens. Auch ethische Existenz, die sittliche Vollkommenheit erstrebt, kann der unendlichen Anforderung nicht entsprechen, muss also zur Verzweiflung führen. Nur religiöse Existenz, die sich im Glauben und Vertrauen Gott ausliefert, kann einen Sinn des Daseins finden, als Existenz vor Gott. Die nachfolgenden Lebens- und Existenzphilosophien wollen ähnlich den konkreten Menschen in seinem Lebensvollzug erfassen und auslegen. Dazu gehört, ich nenne es nur nebenbei, etwa die Lebensphilosophie von Henri Bergson, wie die christliche Existenzphilosophie auch eines Franzosen Gabriel Marcel, der viel zu einem positiven Menschenbild beigetragen hat, wie auch andere Ausprägungen der Existenzphilosophie, Karl Jaspers und andere. Auf der anderen Seite verschließt sich aber gerade die Existenzphilosophie weithin in Endlichkeit, in Zeit und Geschichte, im Sein zum Tode bis zu völlig absurdem Dasein, dem Nichts, das heißt der Nichtigkeit und letzten Sinnlosigkeit menschlichen Daseins. Dahinter steht meistens der Einfluss von Friedrich Nietzsche. Er versteht den Menschen als etwas, das überwunden werden soll durch den Übermenschen, den Herrenmenschen jenseits von Gut und Böse. Er fordert die Umkehr aller Werte, die Überwindung der christlichen Sklavenmoral der Reue, Demut und Liebe durch eine Herrenmoral des selbstherrlichen Übermenschen. Nietzsche hat im Grunde ein ähnliches Anliegen wie Kierkegaard, nämlich den konkreten, lebendigen Menschen. Hatte Kierkegaard aber den Sinn der menschlichen Existenz allein im Glauben an Gott und im blinden Vertrauen auf ihn gesehen, so Nietzsche im schroffen Gegensatz dazu, in Absage an Gott, den Gegner und Unterdrücker des Menschen, der ihn knechtet und entrechtet, den übermächtigen Verfolger, der ihm seine Freiheit und die autonome Entfaltung seines Lebens nicht gönnt, der ihn quält. Ein abschreckendes Gottesbild, das mit dem christlichen Glauben eigentlich nichts mehr zu tun hat. Daher muss sich aber der Mensch, wenn auch mühsam und schmerzhaft, losringen vom Glauben an Gott. Wohin ist Gott? Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Nietzsche weiß, wie ungeheuerlich diese Tat ist, dass der Mensch dadurch jeden Halt und jegliche Orientierung verliert. Der Mensch steht ihm nichts. Aber Nietzsche preist diese Heldentat des Menschen auf dem Weg zum Übermenschen. Doch sieht er darin zugleich die Heraufkunft des Nihilismus, des unheimlichsten aller Gäste, der Mensch steht ihm nichts. Dies alles gehört, wenn auch noch so gegensätzlich und widersprüchlich, zum Welt- und Menschenbild der Neuzeit, die zu Ende geht, aber auch unsere Gegenwart noch mächtig mitbestimmt. Von einem einheitlichen Welt- und Menschenbild unserer Zeit kann man kaum sprechen, weil verschiedene auch gegensätzliche Tendenzen wirksam sind. Auf der einen Seite sind im Laufe des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, damit komme ich jetzt zur Gegenwart, sicher neue, wenigstens in dieser Ausdrücklichkeit, neue und wichtige Aspekte des Menschen in seiner Welt erkannt und philosophisch erforscht worden. Dagegen erfahren wir auf der anderen Seite neue, in dieser Schärfe neue Bedrohungen des Menschen, in der Gegenwart und vielleicht noch mehr in der Zukunft. Ich kann nur einige der wichtigsten Grundzüge jetzt noch zum Abschluss herausheben. Einen neuen Ansatz und Anstoß zu sachlich-wissenschaftlicher Philosophie bedeutet sicher die Phänomenologie von Edmund Husserl seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Sein entscheidendes Werk ist genau im Jahr 1900 erschienen, logische Untersuchungen. In phänomenologischer, dann auch in existenzanalytischer Forschung schließlich auch in aller neueren Verhaltensforschung, konnte die Sonderstellung des Menschen deutlich und überzeugend aufgewiesen werden. Die Sonderstellung des Menschen, die an sich philosophisch immer schon bekannt war, aber doch deutlicher herausgearbeitet werden, schon philosophisch seit Max Scheler und vielen anderen. Also die spezifische Umweltfreiheit, daher Weltoffenheit oder besser Seinsoffenheit des Menschen. Die Eigenart personalen Seins und Wirkens, der einmalige Wert und die Würde der Person, Freiheit und Verantwortung des Menschen, Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für andere, in interpersonaler Kommunikation und Interaktion, daher auch die soziale Mitverantwortung in den Problemen unserer Zeit. Menschsein ist Mitdasein. Das alles findet starken Widerhall in unserer Zeit, auch im philosophischen Denken unserer Zeit. Weiter, ich kann es nur einzelne Aspekte kurz nennen, nämlich positive Aspekte, die den Menschen betreffen und ein Verständnis des Menschen bereichern. Weiter trat zum Verständnis des Menschen die Geschichte und wesenhafte Geschichtlichkeit in den Blick. Das geht auf frühere Ansätze schon im romantischen und idealistischen Denken zurück, kam aber nie so klar zum Bewusstsein wie in den vergangenen Jahrzehnten. Das bedeutet nämlich nicht nur die Geschichte objektiv zu erforschen, sondern sich der geschichtlichen Bedingtheit des subjektiven Denkens und Verstehens bewusst zu werden. Das kann zwar einseitig zu einem geschichtlichen Relativismus führen, nämlich einer Relativierung aller Wahrheit im sogenannten Historismus oder Historizismus, etwa Dilthey. Es wurde sogar zur ontologischen Seinsgeschichte als unserem Seinsgeschick erhoben, dem wir uns schicklich zu fügen haben, so Martin Heidegger. Aber das Bewusstsein der Geschichtlichkeit des Verstehens ging in die neuere Hermeneutik ein und konnte darin methodisch wichtige Erkenntnisse zum geschichtlichen Verstehen einbringen. Dazu kam weiter die Besinnung auf die Sprache, die wesentliche Sprachlichkeit des Menschen, auch die sprachliche Verfasstheit menschlichen Denkens. Auch dieser Aspekt ist durchaus nicht neu. Er durchzieht irgendwie die ganze Geschichte der Philosophie. Aber vor allem vermittelt durch romantische Sprachauffassungen, Hamann, Humboldt, Herder und so weiter, kam es zu einem neuen Aufleben der Sprachphilosophie, die heute vor allem in sprachlogischer und analytischer Weise betrieben wird, gegenwärtig zumeist nicht mehr, wie anfangs, positivistisch verengt, sondern zunehmend offen für Sachprobleme des Menschen in seiner Welt, bis zu anthropologischen, metaphysischen, sogar religionsphilosophischen Problemen. Man spricht von einer Philosophy of Mind, Philosophy of Religion, also in England und Amerika. Jedenfalls Dimensionen menschlichen Denkens und Handelns, die analytisch erforscht werden. Grundsätzlich vielleicht noch bedeutsamer ist, die Besinnung auf die Freiheit und Verantwortung, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, die Freiheit des Menschen weder als abstrakte noch als absolute Freiheit verstanden, sondern als konkrete Freiheit zum Wirken des Besten oder Bestmöglichen in eigener Verantwortung, auch in Mitverantwortung für andere, im Eintreten für das Wohl, für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Diese Dinge sind sehr stark im Bewusstsein unserer Zeit präsent und werden auch philosophisch entfaltet. Damit hängt das zusammen, was man heute Pluralismus nennt. Vielleicht ergibt sich aus all dem, was ich über das Welt- und Menschenbild gesagt habe, eine geradezu chaotische Vielheit und Verschiedenheit der Auffassungen. Ja, es gibt in der Gegenwart philosophisch sicher kein einheitliches Welt- und Menschenbild, sondern einen Freiraum des Denkens, Wollens und Handelns. Das ist in gewissem Sinne gut so, aber nur, wenn man sich dessen bewusst ist, dass alle Vielheit und Verschiedenheit Einheit und Gemeinsamkeit voraussetzt. Das heißt, dass eine freiheitlich-pluralistische Gesellschaft nur bestehen kann, wenn ein einheitliches Bekenntnis zu gemeinsamen Grundzügen, zu personalen Grundwerten und Grundrechten zugrunde liegt. Sonst ginge alles in chaotischer Anarchie unter. Dass die Philosophie bei aller Vielheit und Verschiedenheit der Denkrichtungen im Ganzen, soweit ich es überschauen kann, in diese Richtung strebt, vielleicht abgesehen von manchen extremen Formen der sogenannten Postmoderne, aber im Ganzen in diese Richtung strebt, gibt wohl Anlass zu Hoffnung auf die Zukunft. Doch müssen wir uns, das sei noch zum Abschluss gesagt, auf der anderen Seite dessen bewusst sein, dass wahres Menschsein in unserer Zeit auch schwerstens bedroht ist. Jetzt nicht nur philosophisch, sondern auch durch andere Entwicklungen. Eine Bedrohung, nicht nur Bedrohung, sondern faktische Unterdrückung, liegt sicher in jedem totalitären Staatssystem, von rechts wie von links, das den Einzelnen zu einem funktionalen Faktor im Dienst des Ganzen macht, einer Partei oder eines Staates herabsetzt. Dass so etwas der personalen Würde und Freiheit des Menschen widerspricht, hat zwar die reale Geschichte Osteuropas in den letzten Jahren deutlich und drastisch erwiesen, aber diese Bedrohung der Menschheit ist doch längst nicht vollends überwunden. Aber es gibt auch in der sogenannten freien Welt schwere Gefährdungen des Menschen. Eine im eigentlich philosophischen, also geistigen Sinn, liegt im starken, wie mir scheint, wieder zunehmenden Einfluss des Nihilismus von Nietzsche. Sicher auch im Zusammenhang des Glaubensschwundes unserer Zeit und im Gefolge mancher Formen der Existenzphilosophie. Die bedeutende Denkleistung Martin Heideggers steht außer Frage. Seine eindringlich gestellte Seinsfrage, seine Analytik des Daseins, dass er aber auch in diesem Zug des Denkens steht, ist nicht zu bestreiten. Das Sein geht unter in Zeit und Geschichte. Seine Absage an alle Metaphysik besagt, dass es, seine Worte, mit dem Sein nichts ist. Und dies wurde im französischen Existenzialismus, etwa durch Jean-Paul Sartre, noch radikaler zu absurdem Dasein verschärft, und wirkt in der neueren Postmoderne, auch wieder besonders in Frankreich, aber von Frankreich hier auch im deutschen Raum einwirken, womöglich noch radikaler im nihilistischen Sinne fort. Das ist kein Ausweg, kein Weg in die Zukunft. Das letzte Wort heißt hier nichts. Heidegger war aber auch, Ehre wem Ehre gebührt, einer der ersten, der die Bedrohung des Menschen durch moderne Technik erkannt und davor gewarnt hat, allerdings ohne einen Ausweg zu weisen. Wenn er vom Gestell spricht, Gestell für Technik, das die Wahrheit des Seins verstellt, was sollte an die Stelle des Gestells gestellt werden? Richtig ist, dass darin große Gefahren liegen. Niemand könnte die Leistung der modernen Technik zur Entlastung des Menschen und seiner Arbeit bestreiten. Ohne sie könnte die heutige Menschheit überhaupt nicht mehr leben und überleben. Aber auch ihre Bedrohung ist offenkundig, sowohl durch die technische Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt, als auch die geschichtlich erstmalige Möglichkeit der Selbstvernichtung der Menschheit. Mag auch die Gefahr eines globalen Atomkriegs seitens der Großmächte vorläufig gebannt erscheinen, so ist sie noch nicht endgültig überwunden, solange es Atomwaffen heute in der Hand vieler Mächte und Staaten, vielleicht bald auch kleinerer Terrorgruppen gibt. Dazu kommt die Bedrohung durch andere Ausbrüche von Atomenergien, die wir noch keineswegs voll beherrschen. Wir kennen und fürchten die Katastrophen von unabsehbarem Ausmaß. Vielleicht noch bedrohlicher ist die Machbarkeit des Menschen selbst. Seine perfekte Funktionalisierung im menschlich konstruierten, technisch manipulierten Betriebe, worin der Personenwert unterzugehen droht. Die Grauensvision Orwells ist bekannt. Oder erst recht in der Genmanipulation, die es möglich macht oder machen wird, machen könnte, künstlich in der Retorte Menschen zu erzeugen, mit diesen oder jenen Gliedern und Eigenschaften, Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, rein funktional für ihre Brauchbarkeit zu gesellschaftlich-wirtschaftlichem Nutzen. Die Horrorvision von Aldous Huxley im neuen Buch von Herwig Büchele, meinem Kollegen und Mitbruder, dramatisch und kritisch dargestellt. Die schöne neue Welt wäre das Ende des Menschen. Jedoch liegt solchen Tendenzen und Entwicklungen keinerlei philosophisches Welt- und Menschenbild zugrunde, es sei denn ein naiver, vulgärer Materialismus und Fortschrittsoptimismus, wohl aber zumeist unausgesprochen das Prinzip, das ich schon nannte, was man weiß, das kann man, was man kann, das tut man auch, bis zur Selbstvernichtung. Der Verwirklichung wissenschaftlich-technischer Möglichkeiten kann keine Macht der Welt von außen her Grenzen setzen, wenn sie nicht von innerer Umkehr, einem Wandel der Gesinnung aus eigener Überzeugung und Verantwortung getragen ist. Es gibt wohl keinen Philosophen unserer Zeit, welcher Denkrichtung auch immer, der diese Entwicklung der Machbarkeit und Entmenschlichung des Menschen zustimmen würde. Umso mehr ist ein philosophisches Denken erfordert, das bemüht ist, das Wesen des Menschen zu wahren, seinen geistig-personalen Wert, die Einmaligkeit und Unvertretbarkeit seiner Freiheit und Verantwortung, damit aber nicht nur seine eigenpersonale und interpersonale, sondern auch seine soziale, gesamtgesellschaftliche Mitverantwortung aufzuzeigen und deutlich zu machen. Dem kann keine nur empirisch-psychologische Erkenntnis, auch keine empirisch-statistische Sozialforschung gerecht werden, auch nicht die Übernahme fernöstlicher Meditationsmethoden zur Selbstfindung und Sinnfindung, sondern nur eine nüchtern philosophische Besinnung auf das geistig-personale Wesen des Menschen, dessen unbedingter und unaufhebbarer Wert aber, das möchte ich hier nochmals hinzufügen, allein darin begründet ist, dass der Mensch aus dem Grunde seines Wesens auf das Absolute, auf Gott bezogen ist und nur im freien Vollzug dieses Bezugs sich selbst und den vollen Sinn seines Daseins finden und wahrhaft verwirklichen kann. Ich schließe deshalb mit Absicht nochmals, so wie gestern, mit dem Wort von Pascal: Der Mensch übersteigt unendlich den Menschen. Nur dadurch ist der Mensch und nur darin findet er den Sinn seines Daseins. Ich danke Ihnen.